Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich darf heute wieder einen Gast bei mir begrüßen, und zwar den Felix Völkel. Hallo Felix.
Hallo Markus und alle anderen Zuhörerinnen natürlich.
Ja, die heutige Folge wird eine Art kleine Gruppentherapiesitzung werden, denn was der erste FC Nürnberg am vergangenen Freitag, vor allem allerdings in der ersten Halbzeit, bot, das war nun wirklich nicht dazu geeignet, seelische Ausgeglichenheit zu erlangen. Das war schon am TV-Bildschirm echt nur schwer zu ertragen, aber noch viel schlimmer musste es ja vor Ort im Max-Morlock-Stadion gewesen sein. Du warst einer der Tapferen, Felix. Wie hat sich das denn im Stadion angefühlt?
Ich sag mal so, es war gut, dass man in den Bierstätten nicht so lange angestanden hat, weil das Spiel war wirklich sehr, sehr zähe Kost. Es gab in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss. Ich meine, das spricht für sich selbst. Ich weiß auch, ich bin mir unsicher, aber ich glaube, sie kamen auch gefühlt in der ersten halben Stunde fast kein Mal über die Mittelfeldlinie. Also es war wirklich sehr, sehr schwere Kost. Und der KSC hatte gute Chancen, aber ohne sich groß anzustrengen. Dementsprechend war das Spiel, also das Wetter war gut, vorm Spiel war toll und dann eben dieses tolle Spiel. Stimmung war auch irgendwie im Keller. Also klar, gab es so die Basisunterstützung, aber so groß emotional war da niemand jetzt.
Was man eigentlich auch niemand verdenken kann, ne? Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Wochen mal so ansieht. Man darf immerhin eines nicht vergessen, das war jetzt die vierte Heimniederlage am Stück. In all diesen vier Heimspielen hat man kein einziges Tor geschossen und hat jetzt sogar einen eigenen Allzeitrekord geknackt. Denn bislang hat es selbst der erste FC Nürnberg noch nie geschafft, in der zweiten Liga vier Heimspiele hintereinander zu verlieren. Und ja, es ist schon sehr, sehr übel. Ich will da jetzt auch gar nicht die Wunden zu sehr nochmal aufreißen und das Spiel Szene für Szene rekapitulieren, weil die Defizite, die sich da zeigten, die waren schon wirklich sehr, sehr offensichtlich. Ich glaube, wir können es relativ kurz zusammenfassen. Katastrophale erste Halbzeit, in der der KSC gefühlt deutlich höher hätte führen können als nur mit 1-0. Dann gab es zur Halbzeit vier Random-Wechsel, weil irgendwie hätte man ja eigentlich auch 10 Mann in der Kabine lassen können. Das hat Christian Fjell in der Pressekonferenz nach dem Spiel ja auch so gesagt. Dann eine verbesserte zweite Hälfte, ohne dass ich persönlich jemals das Gefühl hatte, dass da noch irgendwas passieren kann. Und dann für meinen Geschmack ein ja zu Recht vom VAR wieder einkassierter Elfmeterpfiff. Oder hast du da noch irgendwelche Anmerkungen dazu?
Ja, das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, kann man das als Torschuss werten? Weil ich erinnere mich da auch an Pfiffe gegen den ersten FC Nürnberg, wo der Ball auch bei weggezogener Hand an die Schulter ging und es wurde Elfmeter gepfiffen, weil dann wäre es für mich einer. Weil dementsprechend ist es ja eine Torschussverhinderung mit einem Körperteil, das nichts da zu suchen hat. Aber es wäre auch nicht verdient, also von daher egal.
Ja, entsprechend war dann natürlich auch die Stimmung nach dem Spiel, das dann, also für all die wenigen, die es nicht mehr in Erinnerung haben, aber der Club hat dann 0-1 verloren. Die Fans haben dann am Ende ja laut ein "Wir wollen euch kämpfen sehen" dann skandiert und das ist ja eigentlich dann, sage ich mal, die Höchststrafe, die man als Fußballprofi oder auch als Amateur oder als Freizeitkicker irgendwie bekommen kann.
Ich habe das eigentlich nicht mal als Strafe gesehen. Ich glaube, die Mannschaft auch nicht. Ich glaube, Enrico Valentini und Klaus haben sie interviewt dazu. Also klar, die Mannschaft kam zur Kurve und es war eher so, ja, Negativstimmung, irgendwas zwischen Pfiffen und Leute haben sich aufgeregt, aber jetzt auch zu Recht. Dann gab es mal eine Ansage von den Vorsängern, weiß jetzt nicht genau, was sie gesagt haben, ist nicht richtig verstanden. Dann haben sie halt nochmal, wir wollen euch kämpfen sehen, geschrien. Also man kann das jetzt einerseits sagen, ja, das ist Höchststrafe, aber andersrum einfach so auch nochmal. Ey, wir stehen hier und unterstützen euch weiter, aber ihr müsst halt auch mal was auf den Platz bringen. Also es war auch vollkommen gerechtfertigt, weil das war einfach scheiße. Also anders kann man das nicht sagen. Vor allem die erste Halbzeit war super, super scheiße. Es werden einfach nur 3 Punkte benötigt und es ist ja nicht so, dass wir da unten gerade aktuell wirklich gefährdet sind und irgendwie das irgendwie gar nicht mal schaffen, sondern die müssen einfach 3 Punkte einfahren. Und das ist ja wohl als Profi machbar. Aber so wie die gespielt haben, werden wir keinen einzigen Punkt mehr bekommen, vor allem wenn ich mir die Gegend angucke.
Ja, ich habe schon vor ein paar Wochen eben gesagt, ne? Also mir fehlt bei der Art und Weise, wie sie spielen, im Moment wirklich die Idee, gegen welche Mannschaft wir da eigentlich noch punkten sollen. Ich meine, wenn wir uns jetzt unser Restprogramm anschauen, am Freitag geht es jetzt in Düsseldorf ran. Die Düsseldorfer haben zuletzt in 11 Spielen 7 Siege und 4 Unentschieden erreicht, sind auf Rang 3 momentan auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Den wir im Übrigen vor ein paar Wochen auch noch also die ganz naiv gedacht haben, ein Stück weit im Hinterkopf hatten. Und die letzte Niederlage von Düsseldorf datiert auf den 4.2., als man in Paderborn mit 4:3 verloren hat. Die Woche drauf haben wir Heimspiel gegen Elversberg. Also, das ist halt auch wieder sowas, wo vielleicht viele im Hinterkopf haben. Ich befürchte leider, dass das oftmals auch bei den Spielern der Fall sein könnte. Ja, naja, das ist ja nur Elversberg und wir sind ja der erste FC Nürnberg. Aber ganz ehrlich, mit der Art und Weise, wie wir derzeit spielen, mit der Leistung, die wir auf den Platz bringen, sehe ich da auch noch überhaupt keinen einzigen Punkt. Und dann am letzten Spieltag beim HSV, ich meine, da braucht man auch nicht viel dazu sagen. Die letzten Jahre haben wir beim HSV immer scheiße ausgesehen, ne?
Das waren tatsächlich meine mit schlimmsten Spiele im Volksparkstadion jedes Mal, wenn ich live dort war. Deswegen erspare ich mir das dieses Jahr. Und vielleicht ist das ja auch ein gutes Omen. Ich erinnere mich da an so Premium-Spiele wie das DFB-Pokalspiel unter Kölner. Da hatten wir einen Torschuss.
Das war übrigens das erste Mal, als dass wir uns live gesehen hatten. Da war ich nämlich auch vor
Stimmt,
Ort und
stimmt,
das war
stimmt,
ein
stimmt.
ganz, ganz furchtbares Spiel.
Richtig grausam. Ja, oder das im letzten Jahr, das war auch wundervoll. Ich glaube, 3:0 ging es aus. Ja, deswegen erspare ich mir das. Aber wie gesagt, vielleicht ist das ein gutes Omen. Und vielleicht haben wir ja Glück und schaffen es, ohne weitere Punkte nicht abzusteigen. Das ist natürlich auch noch drin. Jetzt aktuell 37 Punkte. Relegationsplatz hat 32 Punkte. Das heißt, wenn alles für uns läuft, dann geht es auch so, aber das sollte man vielleicht nicht anstreben, weil ja, und ich mache mir ein bisschen die Hoffnung, weil vielleicht kann es ja auch so sein, dass für den HSV um nichts mehr geht. Am letzten Spieltag, weil vielleicht Düsseldorf, Kiel und St. Pauli schon so weit weg sind, dass quasi nur noch eine Ehrenrunde für sie ist. Und dann dementsprechend vielleicht ein bisschen leichter ist, Punkte zu holen, aber naja.
Ja, aber nehmen wir mal selbst diesen Fall an. Uns würden wirklich, weil die anderen Mannschaften eben nicht mehr genügend Punkte erzielen, uns würden da wirklich diese 37 Punkte zum Klassenerhalt reichen. Deswegen ist ja mit Sicherheit dann nicht plötzlich alles gut, ne? Also ich mag mir das ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen, wie man mit so einer Negativserie dann in die Sommerpause gehen soll. Das wirft ja irgendwie gefühlt so dermaßen Schatten auf alles, was da irgendwie da ist, weil du bräuchtest halt jetzt zumindest mal noch ein Erfolgserlebnis. Ich meine, selbst im Jahr 2020, als wir Relegation gegen Ingolstadt gespielt haben, war ja zumindest diese 96. Minute noch ein Erfolgserlebnis. Aber dieses Jahr könnte es wirklich darauf hinauslaufen, dass wir zwar den Klassenerhalt schaffen, aber 0,0 Erfolgserlebnis noch haben in den letzten Spielen.
Ja, das Erfolgserlebnis ist dann, dass wahrscheinlich die anderen es auch verkacken. Also ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt. Wiesbaden spielt gegen Kiel, St. Pauli und Braunschweig. Das ist schon mal gut. Hansa Rostock spielt gegen KSC, Schalke und Paderborn. Könnte auch gut sein. Und Osnabrück sehe ich jetzt mal. Ja, die spielen auch noch gegen Schalke, St. Pauli und Hertha BSC, wobei die eigentlich meiner Meinung nach schon weg sind. Ja, und wenn es dann so weit, also ohne Punkte geht, dann ist ja eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, weil es sowieso passieren muss, die Mannschaft umzubauen. Und da muss man halt mal wirklich sagen, okay, zum 893.000. Mal, was machen wir? So wie es aussieht, ja, ohne Dieter Hecking. Das kann jetzt gut sein oder schlecht. Es gibt solche und solche Meinungen. Ich finde es so gut. Da muss man nur gucken, dass man schnellstmöglich wahrscheinlich einen Ersatz bekommt. Ich habe gehört, Bolt ist frei. Den fände ich jetzt nicht so schlecht. Und dementsprechend muss man die neue Mannschaft aufbauen. Und dann halt zum, wie gesagt, 365.000. Mal einen Neustart hinlegen. Weil möglichst gucken, dass man mit den alten negativ Ereignisspielern dann halt nicht so im Großteil weitermachen kann. Was natürlich auch an der finanziellen, mit dem Finanziellen zu tun hat, aber ja, das ist auf jeden Fall mal wieder ein guter Startpunkt für einen Neustart. Egal, ob sie jetzt noch ein Spiel gewinnen oder nicht, aber wenn sie gar keins mehr gewinnen, dann auf jeden Fall, weil, also, wir haben gute Talente, wir haben da einen Can Usun, der ist irgendwie weltweit in der zweiten Liga der beste Spieler, also in Ligen, kann sehr gut Tore schießen und wir haben bestimmte Stärken und die nutzen wir nicht und wir schießen keine Tore und kriegen viele Tore. Also wir haben jetzt aktuell 57 Gegentore, das ist einfach, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das ist einfach unglaublich. Ich finde es nur witzig, dass wahrscheinlich ist es auch Gegentore-Fanfreundschaft, Mannschaftsfreundschaft, Schalke hat auch 57, aber das ist ja, also das kann ja nicht der Anspruch sein. Und damit ist ja eigentlich, also klar, wo man umbauen muss, würde ich jetzt nicht sagen, aber eigentlich überall, weil hinten hackt es anscheinend und vorne auch. Das, da muss man mal gucken, was man da macht. Und das ist ja jetzt auch nicht erst die Saison so, dass wir vorne keine Tore schießen. Und ja, also mir fällt dazu eigentlich gar nichts mehr ein.
Ja, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, wir haben vor vielen Jahren so Kontinuität im Verein gefordert. Blöderweise haben wir diese Kontinuität, nämlich keinerlei Entwicklung, weder in der Mannschaft noch im sportlichen Erfolg. Und ja, also wie du schon sagst, ich glaube, nach dieser Saison muss man jetzt endgültig mal Tabula Rasa machen. Ich habe Dieter Hecking auch lang verteidigt, obwohl ich damals nicht glücklich war, als er seinen Posten als Sportvorstand angetreten hat. Aber ich meine, wenn man das jetzt alles so ein bisschen bilanziert, so wirklich nach vorne bewegt, hat sich halt in Nürnberg nichts. Und das hat's ehrlich gesagt seit der Demission von Andreas Bornemann nicht.
Ja, seit wir abgestiegen sind aus der Bundesliga, ist eigentlich jedes Jahr irgendwie natürlich, denkt man wieder, okay, jetzt könnte es mal wieder nach vorne gehen, um dann wieder das nächste Mal zu versagen. Es wäre ja einfach mal okay gewesen, wenn man das Saisonziel erreicht hätte, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Das wäre ja schon mal zumindest ein, weiß ich nicht. Also nicht einmal das kriegen wir hin. Also ich glaube, alles, was mittlerweile angesagt wird, wird einfach nicht erreicht. So, vielleicht sollte man da noch weiter oben ansetzen. Wir steigen auf jeden Fall auf. Weil dann sind wir zumindest nicht so weit und nee, Quatsch. Ich weiß auch einfach nicht weiter. Also ich sehe, dass Fjell auf jeden Fall gute Ideen hat und gute Spielideen auch umgesetzt hat. Es gab Spiele, die einfach sehr, sehr gut gelaufen sind, aber die letzten sind halt einfach wieder sehr schlecht gelaufen und machen halt auch keinen Spaß in dem Sinne, weil man halt auch irgendwie das Gefühl bekommt, dass da niemand mehr Bock hat zu spielen. Und das Gefühl ist ja jetzt nicht unbedingt nur in dieser Saison. Das ging ja, wie gesagt, mit dieser Abstiegssaison los, dann in der Relegation gegen Ingolstadt, wo wir nur durch Schleuseners heiligen Fuß in der zweiten Liga geblieben sind. Und spätestens da hätte man ja merken müssen, oh, da müssen wir jetzt aber auf jeden Fall irgendwie irgendwas machen. Und dann hat es halt weiter so vor sich hingedümpelt. Und da wurden, und das lasse ich schon den Sportvorstand an, aber auch Trainerentscheidungen gefällt, wie Weins hier, wo ich mich dann frage, welche sportliche Kompetenz hat man denn, wenn man einen Weins hier verpflichtet, aber das ist to be discussed, dann. Ja, irgendwann kam Fjell raus, was natürlich wieder in die Richtung geht, okay, wir wollen mit anderen Fußball spielen, aber irgendwie hackt es da auch wieder. Also es ist einfach, keine Ahnung. Und man guckt sich halt irgendwie andere Vereine an und klar, also wenn man jetzt sehr pessimistisch denkt, was auch irgendwie nach den letzten Jahren klar ist, dann sagt man so, okay, ich meine, Diskussion hatten wir letztens, wir sind halt eine mittelmäßige Zweitligamannschaft, die da auch wahrscheinlich die nächsten Jahre steht. Andersrum gucke ich mir halt andere Mannschaften an, die wesentlich weniger Geld zur Verfügung haben und die schaffen es, attraktiven Fußball zu spielen und auch mal irgendwie oben mitzuspielen. Oder steigen am Ende vielleicht sogar auf. Wenn man dann wieder absteigt, ist natürlich die andere Sache, aber irgendwie schafft es da der erste FC Nürnberg nicht. Ich meine, wir sind ja auch nicht die einzige Mannschaft, die das irgendwie nicht schafft, aber zumindest wenn man sich den HSV anguckt, dann spielen die ja jede Saison eigentlich schon oben mit und doch auch guten Fußball, zumindest zum Teil der Saison. Und ja, andere wie Schalke 04 halt eben nicht. Aber letztendlich sollte das halt irgendwie schon der Maßstab sein, dass man immer sportlich versucht aufzusteigen, egal mit welchen Mitteln. Und das sehe ich halt nicht. Und vor allem nicht unter dem aktuellen Sportvorstand, weil die Ideen und das, was er bisher da irgendwie, auch wie er sich äußert und so weiter, das scheint jetzt nicht wirklich förderlich zu sein. Und die letzten Aktionen fand ich auch sehr unprofessionell. Von daher, ja, vielleicht braucht es einen neuen Impuls.
Ja, du hast jetzt mit Sicherheit auf die Kabinenansprachen von Dieter Hecking angesprochen. Einmal letzte Woche im Training, einmal jetzt sogar in der Halbzeitpause. Darauf wollen wir gleich noch ein Stück weit eingehen und melden uns dann gleich wieder zurück hier bei Total Beglückt auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute der Felix Völkel. Ja, Felix, vor der kurzen Unterbrechung hast du schon deine Kritik am derzeitigen Sportvorstand Dieter Hecking geäußert. Er hat ja in der vergangenen Woche wohl beim Training die Mannschaft mal sich zur Brust genommen in der Kabinenansprache. Was ein Stück weit, glaube ich, auch sein gutes Recht ist. Laut eigener Aussage war das wohl das erste Mal. Aber jetzt hat er dann am vergangenen Wochenende im Spiel gegen den KSC dann hierfür gleich nochmal nachgelegt und hat in der Halbzeitpause die Mannschaft entsprechend zusammengefaltet. Es muss zum einen sehr laut gewesen sein, Zitat Enrico Valentini. Auf der anderen Seite sollen wohl auch, ja, beleidigende Worte gefallen sein. So rein menschlich gesehen, wenn man sich die Leistung gegen Karlsruhe in der ersten Halbzeit anguckt, da wäre mir wahrscheinlich auch sowas rausgerutscht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ist das nicht eine Art von Bankrotterklärung, sowohl vom Verein als auch insbesondere vom Sportvorstand? Und ich als verantwortlicher Trainer, ich weiß nicht, also ein Vertrauensnachweis oder sowas sieht da irgendwie anders aus in meinen Augen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es an ihm und es war so seine Art, wie er als Trainer das gemacht hätte. Aber meiner Meinung nach ist da halt schon so ein bisschen Vertrauensentzug für den Trainer, auch wenn er das okay findet. Ich finde, da muss man eine Lösung finden mit dem Trainer zusammen und irgendwie auch in einem Tandem, oder keine Ahnung, wie man das nennt, das irgendwie zu lösen. Und ich bin auch der Meinung, dass vielleicht Spieler, vor allem auch Junge, vielleicht halt nicht so motiviert sind, wenn man da beleidigende Worte findet. Keine Ahnung, was da jetzt gefallen ist. Aber das muss ja jede Person selbst wissen. Ich meine, er hat ja öfter schon Kader geführt, ich nicht. Das ist nur meine persönliche Meinung. Letztendlich fand ich das einfach, so wie ich es gelesen habe, sehr Panne.
Ja, unterm Strich, glaube ich, dürfte das auch ziemlich klar sein. Es gibt mehrere Stimmen, dass der Aufsichtsrat wohl Stück für Stück von Dieter Hecking abrückt und spätestens wohl zum Ende dieser Saison eine Trennung im Raum steht. Das hilft uns aber erst einmal nur bedingt, weil das Problem ist ja nicht nur allein der Sportvorstand, sondern auch die Beine, die da auf dem Platz stehen und kicken. Und da hat Enrico Valentini etwas, ja, viel sagen, ein Interview nach dem Karlsruhe-Spiel gegeben. Ich zitiere ihn mal hier. Es gibt viele Gründe, warum uns die Saison so entglitten ist. Ein Grund wäre viel zu wenig. Wir müssen im Training jetzt ernsthaft arbeiten, das fehlt uns oft. Und um den Finger in die Wunde zu legen, wir bekommen gerade genau das, was wir verdienen. Das steht irgendwie völligst im Gegensatz zu dem, was man bislang uns Fans ja hat glauben lassen wollen, nämlich dass das eine tolle Mannschaft ist, dass es da intern alles stimmt. Aber wenn ich das jetzt so ausgerechnet vom Mannschaftskapitän höre, lese, wie auch immer, dann muss ich mich schon fragen, was passt da nicht? Also ich meine, das sind verdammt nochmal Profis und wenn man da im Training nicht wirklich ernsthaft arbeitet. Es verlangt ja keiner, dass im Spiel wirklich immer alles funktioniert. Das passiert jedem von uns. Jeder von uns auf der Arbeit hat mal einen beschissenen Tag. Aber ich kann zumindest erwarten, dass ernsthaft gearbeitet wird.
Ja, total. Also das ist ja auf jeder Arbeit so. Man sollte halt seine Arbeit irgendwie zumindest gut verrichten. Klar gibt es mal irgendwie Tage, wo man ein bisschen schlechter ist und Tage, wo man ein bisschen besser ist oder auch mal Zeiträume, wo es einem schlechter geht oder man nicht so läuft, aber letztendlich sollte man immer versuchen, das zu machen. Und sie haben ja auch irgendwie ein gewisses Privileg in dem Sinne, dass das halt viele versuchen und viele nicht schaffen, Profifußballer zu sein und dementsprechend auch ihrer Leidenschaft nachzugehen. Und die ist natürlich auch manchmal sehr schwierig und die bekommen natürlich auch, und das muss man aber wieder sagen, natürlich auch vor allem mit, wenn gewisse Kommentare auch in gewissen Plattformen da sind oder werden auch persönlich angeschrieben, was ich absolut daneben finde. Andersrum ist es natürlich aber auch so, dass sie irgendwo auch sich mal motivieren müssen. Und wir haben halt wieder das Problem, was wir auch in den letzten Jahren hatten, anscheinend. In den Situationen, in denen es so läuft, gibt es keine Person in dem Kader, die auf dem Platz steht, die irgendwie mal es schafft, die Leute nach vorne zu bringen. Also keine Ahnung. Entweder mit Motivation oder mit dem Spiel, wie sie spielen können, das Spiel aufbauen oder nochmal ein wichtiges Tor schießen oder mal nach vorne preschen, keine Ahnung. Also alles, was man da irgendwie machen könnte, die Person gibt es einfach nicht oder Personen. Und das sind halt normalerweise, klassischerweise irgendwie erfahrene Spieler. Das kann man ja mittlerweile gar nicht mal so vom Alter abhängig machen, weil ja die Spieler auch sehr früh irgendwie die Karriere beginnen, aber irgendwie eben bestimmte Charaktere in der Mannschaft und die fehlen da auch wieder, was wieder meiner Meinung nach auf den Sportvorstand zurückgeht, weil irgendwie holen die ja auch die Spieler mit zumindest oder das ist deren Verantwortung. Und ja, also das ist ja nichts Neues. Also für mich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das jetzt nichts Neues, dass wir keine Führungsspieler haben in dieser ganzen Mannschaft.
Naja, so mit Abstrichen sehe ich zumindest einen, den wir zumindest im Kader haben. Das ist für mich Christian Martinha, der aber ja aufgrund seiner sportlichen Situation da jetzt auch ein Stück weit außen vor ist. Ne? Also der wäre für mich schon einer dieser Lautsprecher, der dann auch mal emotional ein Stück weit vorangeht. Aber ansonsten, ich meine, guck dir Enrico Valentinis Nachfolger und Vorgänger als Kapitän an, Christopher Schindler. Ein toller Spieler, aber für mich eben auch so vom Charakter her jemand, der ja zu leise für einen Führungsspieler ist. Also ein Führungsspieler, der muss dann Zweifelsfall auch auf dem Platz mal laut werden. Und wie du schon sagst, da haben wir niemanden. Also mir fällt wirklich keiner ein. Aber wenn ich da so in der Vergangenheit ein Stück zurückgehe, auch ein Hanno Behrens war niemand, der dann irgendwie laut geworden ist. Und vielleicht ist das ja auch zumindest ein Baustein dessen, dass es beim 1. FC Nürnberg gefühlt seit, ja, eigentlich seit dem Pokalsieg, kannst du sagen, sukzessive, ja, immer schlechter wird.
Das geht aber weit zurück. Seit dem Pokalsieg. Da gab es schon noch ein paar Höhen und Tiefen, das stimmt. Das ist ja auch normal. Also irgendwie ist es ja normal, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und auch vor dem Pokalsieg gab es ja auf jeden Fall auch Tiefen. Aber ja, also wie gesagt, es gibt so viele Baustellen, die man halt alle angehen könnte. Was ja andersrum eigentlich eine total schöne Aufgabe ist für Trainer und Sportvorstände. Das ist ein Verein, der eigentlich jetzt nicht so wenig Möglichkeiten hat, so vom Trainingsgelände und den finanziellen Mitteln, im Gegensatz zu anderen Vereinen. Natürlich nicht in der ersten Liga, aber in der zweiten. Und sehr viele Baustellen, die man auch lösen kann. Ja, warum spreche ich das an? Weil man sich, wie gesagt, diesen Neuaufbau auch nochmal angucken muss und irgendwie, also irgendwann muss es ja mal klappen. Also irgendwann muss es doch mal klappen, dass man eben zum Beispiel den auch versprochenen Fußball, der dann unter Robert Klaus ja promotet wurde, für den Nürnberg stehen soll, vielleicht auch mal entwickelt. Ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Saisons, glaube ich, alle Arten von Fußball gesehen, auch teilweise von Spiel zu Spiel anders. Aber das, was da gesagt wurde, sehe ich leider noch nicht. Also den Nürnberg-Fußball, das ist eine schöne Idee, aber die muss man halt auch mal umsetzen. Und ja, dafür gibt es viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, dass ich sehe das halt unter dem aktuellen Sportvorstand nicht. Trainer bin ich gerade, also vor allem nach dem letzten Spiel, vorher habe ich auf jeden Fall immer gesagt, wäre ich auf jeden Fall behalten, mittlerweile neutral. Weil ich einfach sage, man muss jetzt mal gucken, wie man die nächste Saison angeht und nicht schon wieder so eine, in Anführungszeichen, Scheiße dabei rauskommt, weil irgendwann hat auch der letzte Clubfan wahrscheinlich nur noch halb so Bock. Natürlich gehen die Leute trotzdem hin und darüber sollten sie auch froh sein. Wieder so ein No-Go, was von diesem Sportvorstand kam, sich dann auch noch irgendwie herauszunehmen. Das Publikum, das sowieso schon, also die froh sein können, dass so viele Leute kommen, dann auch noch an Pranger zu stellen und zu sagen, die sind zu pessimistisch. Anscheinend hatten sie recht, weil das, was am Ende dabei rauskommt, ist halt das, was jetzt gerade passiert. Und ja, in Summe ist es einfach untragbar, was er da sich bis jetzt geleistet hat. Und dementsprechend kann ich den Aufsichtsrat auch vollkommen verstehen und das sollte dann auch einfach beendet werden.
Ja, da gibt's noch zwei Haken an der Sache, nämlich Haken Nummer 1. Du musst möglichst schnell einen zweiten Vorstand berufen. Zum einen, dass der Verein handlungsfähig ist, weil laut Satzung haben wir ja die Möglichkeit, auf 3 Vorstände zu gehen. Im Moment sind nur 2 Vorstandsposten besetzt. Wenn man sich von Dieter Hecking trennt, muss gleichzeitig zumindest ein Interimsvorstand berufen werden. Und der Haken Nummer 2, ich habe so meine Probleme, wenn ich an den Aufsichtsrat denke, weil es ist halt wieder dieses viel zitierte Problem. Das sind jetzt 9 Leute, die am Profifußball nicht so nah dran sind, dass ich ihnen das zutraue, da wirklich einen gesettelten Fußballfachmann zu finden oder zwischen mehreren angeblichen Fußballfachleuten oder Bewerbern für den Posten des Sportvorstandes, da dann eine Entscheidung zu treffen. Und ja, es sind in den letzten Jahren ein paar Köpfe ausgewechselt worden im Aufsichtsrat, aber ehrlich gesagt, mir fehlt immer noch dieses Vertrauen, dass ich sage, ja, also ich habe da absolutes Vertrauen, dass die jetzt den richtigen Mann suchen, finden, wie auch immer. Und da muss ich sagen, das ist halt auch so ein Punkt, der uns die letzten Jahre immer wieder ein Stück weit auch im Weg gestanden hat.
Also, wenn man immer den Gerüchten ja folgt, hatten sie aber ja auch gute Leute auf dem Schirm. Auch als sie dann Dieter Hecking am Ende genommen haben, der jetzt auch erstmal gar nicht so schlecht klang. So zum Beispiel Bolt, Jonas Bolt war ja auch schon mal auf der Liste. Klar, er ist jetzt beim HSV irgendwie raus, aber es ist ja trotzdem ein guter Mann gewesen und der ist jetzt auch frei. Also das wäre so eine Option, die ich mir auf jeden Fall vorstellen kann. Dann stand natürlich Markus Krösche auch auf der Liste. Der ist dann zu Frankfurt, da hat sich jetzt auch rausgestellt, dass er ein sehr, sehr guter ist. Also ich glaube, so von der Auswahl klang das für mich jetzt nicht so schlecht. Es ist halt die Wahl dann für Dieter Hecking gekommen, die für mich total verständlich war, erst zu dem Zeitpunkt. Aber ja, ich meine, jetzt nach den Jahren ist es halt einfach, passt nicht mehr. Und da muss man jetzt halt sagen, okay, Kontinuität wurde jetzt versucht mit dieser Person und jetzt kommt halt eine neue Person, die man dann ja auch erstmal kontinuierlich weiterentwickeln lassen kann. Weil Kontinuität sollte ja nicht heißen, dass man die Leute auswechseln kann, sondern es sollte ja nur heißen, man sollte nicht beim erstbesten, bei der erstbesten Gelegenheit sagen, okay, du musst jetzt gehen. Und ich finde, diese Gelegenheit wurde jetzt schon mehrmals überschritten. Und jetzt ist halt vielleicht dann auch einfach mal gut.
Ja, wen wir natürlich aus dieser ganzen Kontinuitätsgeschichte auch nicht rauslassen können, ist die Besetzung des Trainerpostens. Du hast es vorhin schon mal gesagt, du warst auch sehr lange ein Befürworter von Christian Fjell, siehst das Ganze im Moment etwas neutraler. Geht mir ehrlich gesagt ähnlich und ich glaube, die Kritik an ihm ist gerade in der letzten Zeit doch ziemlich laut geworden. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Startelf gegen Karlsruhe anschaut, da ist wild durchgewechselt worden. Ein Hayashi, der wochenlang nicht mal mehr im Kader war, kommt von der Tribüne direkt in die Startelf. Das wirkt auf mich im Moment ja fast schon ein bisschen verzweifelt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, also ich habe da diesen Clubfokus-Artikel auch gelesen, in dem es ja darum geht, welche Parallelen gibt es gerade bei Fjell im Gegensatz zu Dynamo Dresden und dem ersten FCN. Und tatsächlich ist auch das, was so meine Gedanken widerspiegelt, dass Fjell das System sehr an den Gegner anpasst, was natürlich manchmal auch gut sein kann. Und natürlich muss man ein System an den Gegner anpassen. Aber es führt irgendwie dazu, und es war auch schon bei Robert Klaus so, am Ende vor allem, dass man halt keinen Stich mehr sieht. Also noch krasser hat das meiner Meinung nach Weinzierl gemacht, weil er sich nur noch darauf konzentriert hat, dass der Gegner nicht mehr durch die Abwehrreihen durchkommt. Und so ganz vergessen, dass zum Fußball auch gehört, dass man mal irgendwie ein Spiel aufbauen muss zum Tor. Aber ja, also das ist halt genau das, was ich auch meine mit diesem, man will irgendwie schauen, dass man diesen in Anführungszeichen Nürnberger Fußball aufbaut. Das schaffst du halt nicht, wenn du dich immer nur am Gegner orientierst. Du musst halt gucken, das stand ja auch in dem Artikel und das ist vollkommen richtig, dass du halt deine eigenen Stärken damit einbaust und das machen wir nicht mehr. Ich sehe das nicht. Dass das passiert, also weder im Spielaufbau noch in den Toren, die Abwehrleistung, irgendwas. Es ist, und Parallelen waren eben auch unter anderem schwache erste Halbzeiten. Also ich glaube so, der absolute Höhepunkt war wirklich das letzte Spiel, weil die erste Halbzeit einfach unglaublich schlecht war. Umschaltspiel passiert sowohl nach hinten wie auch nach vorne eigentlich nicht so gut. Manchmal gibt es so Ausreißer, die führen dann auch tatsächlich zu guten Aktionen, wie zum Beispiel Brown in Magdeburg. Also es war eine sehr, sehr gute Einzelleistung. Wir hatten auch Torchancen nach dem Umschaltspiel nach vorne, aber nach hinten ist es eigentlich, weiß ich nicht, ob es da irgendeine positive ein positives Beispiel gerade gibt, aber mir fällt keins ein. Es ist schwierig und auch hier ist natürlich immer die Frage, wie sehr ist man schon in so einer Negativspirale drin mit Person X, auch wenn er ein guter Trainer ist.
Die Frage ist ja vor allem die, du hast es schon mal kurz anklingen lassen, diese Ausrichtung auf den Gegner, das war auch ein Problem von Robert Klaus. Ich meine, klar, man muss schon immer gucken, wer steht mir da jetzt als nächstes gegenüber im Spiel. Aber sowohl bei Robert Klaus als auch bei Christian Fjell so ein Stück weit Tim Walter gehen da nicht verkehrt, einfach mal zu sagen, das ist unser Spiel, so funktionieren wir, das sind unsere Stärken und die versuche ich jetzt einfach mal durchzudrücken. Ich meine, klar, Tim Walter ist damit auch gescheitert, aber zumindest mal hast du da diese Spielidee irgendwie erkannt. Und das ist was bei mir gerade jetzt in dieser Rückrunde komplett abhanden gekommen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab, wie gesagt, Spiele, die irgendwie sehr gut waren, weil die Mannschaft es auch geschafft hat, irgendwie dann die Leute auch mitzunehmen oder durch Einzelaktionen von Usun auch irgendwie nochmal doch einen Kopf aus der Schlinge zu bekommen. Aber so summa summarum war da eigentlich nicht viel.
Ja, man merkt schon, wir sind auch beide ja etwas desillusioniert im Moment und die FCN-Laune ist nicht die beste. Deswegen nehmen wir jetzt mal ganz kurz noch einen Schluck zu uns und sind dann gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Zurück ist auch mein Gast, der Felix Völkel. Ja, Felix, wir haben jetzt sozusagen schon mal alles jetzt in Frage gestellt. Also sowohl den Sportvorstand, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass ich da nun wirklich etwas tun muss, inwieweit Olaf Rebbe dann da mit in der Verantwortung steht. Also man kann ihn zumindest da nicht frei machen. Er ist halt auch nicht derjenige, der, sagen wir mal, irgendwo die großen Talente und Möglichkeiten entdeckt. Er ist eher der Geschäftsmann, der dann verhandelt und. Das heißt, wir müssen auf der Position auf alle Fälle was machen. Den Trainer haben wir jetzt auch schon ein Stück weit in Frage gestellt. Viel wichtiger ist aber noch, wenn wir das Ganze jetzt mal aufdröseln und den Blick schon mal auf die nächste Saison werfen. Wen würdest du denn aus dem aktuellen Kader eigentlich noch behalten? Oder würdest du oder auch sagen, sehr viel schlechter kann es jetzt nicht werden, da müssen wir jetzt wirklich mal Tabula Rasa machen?
Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Also einerseits werden wir auf jeden Fall weitermachen. Mit einigen ist es tatsächlich schwierig, auch das fängt ja schon bei der Torhüterposition an. Also verlängert man bestimmte Sachen, sagt man wirklich, Klaus geht da weiter oder setzt halt auf junge Spieler, die da auch nachkommen, wie zum Beispiel Reichert. Eine Abwehr, also natürlich würde ich die ganzen Jungen behalten und gucken, dass du natürlich den Finjetsch und so weiter hältst. Aber tatsächlich irgendwie bei allen anderen, weiß ich nicht. Also du kannst ja auch nicht alle wegmachen und so ein Wiegesser kann man, glaube ich, behalten. Ein Valentini bleibt sowieso. Ein Horn auf jeden Fall. Ein Chamara kann man auch behalten. Hofmann, aber das war es dann meiner Meinung nach im Mittelfeld. Ein Kastrop auf jeden Fall. Florian Flick, ja. Und ja. Duman kann eigentlich gehen, Geist, die Jungen kann man behalten, wie Fuchs und wenig, aber die haben jetzt auch noch nicht gespielt. Und im Sturm, wir haben so viele Stürmer und keine Tore, es ist wirklich ein Trauerspiel. Anderson, schätze ich mal, wird nicht verlängert. Goller hat immer wieder gute Ansätze, werden sie wahrscheinlich behalten, aber am Ende hakt es meistens in der letzten Situation. Hayashi, ja, Hangbo ist auch Kania, da frage ich mich tatsächlich, schießt irgendwie die Regionalliga auseinander, aber bei den Profis kriegt er keinen Stich hin, auch wenn er spielt. Ist aber auf jeden Fall eine Option. Felix Lohkämper, nee. Okunuki, ja, vielleicht. Schleimer kann man behalten und Usun ist eh weg. Also es ist irgendwie Also es ist niemand dabei, bei dem man sagt, bis auf Finn Jeltsch und den Jungen, auch Hofmann und Kania, wo man sagt, so okay, müssen wir unbedingt behalten. Ja.
Ich stelle jetzt mal eine kleine These auf. So vom Gefühl her wäre ich jetzt so weit, dass ich sage, komm, wir machen mal den großen Break und setzen noch mehr auf die Jugend wie in der Vergangenheit, behalten uns, keine Ahnung, so ein Korsett aus 5, 6 erfahrenen Spielern und setzen noch mehr auf die Talente. Ist uns da dieses Siegel Traditionsverein ein Stück weit auch im Weg, dass man sagt, boah, als 1. FC Nürnberg muss ich halt doch irgendwie immer so im Hinterkopf haben, ich muss, wenn ich in der zweiten Liga bin, zumindest um Aufstieg mitspielen und habe gar nicht die Möglichkeit, da wirklich mal komplett was auf links zu drehen?
Das ist schwierig. Ich glaube, du kannst halt keine Zweitligamannschaft aufbauen, nur mit der Jugend.
Also definitiv. Du brauchst
auf jeden Fall gestandene Spieler und die fehlen aktuell. Das heißt, da musst du auf jeden Fall sehr, sehr gut Spieler überzeugen. Du musst die holen und die müssen dann auch eigentlich funktionieren. So, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Weil die sind eigentlich Dreh- und Angelpunkt, um alles Weitere zu schaffen. Und um auf die Jugend zu setzen, brauchst du ja auch wiederum die dementsprechenden Spieler. Wir haben dementsprechende Talente in der Jugend, die teilweise auch im Kader standen, beziehungsweise jetzt auch schon wieder gehen. Und ich glaube, dementsprechend musst du gucken. Ich glaube schon, dass eine sehr gute Jugendarbeit natürlich auch passiert. Ich meine, das sehen wir ja auch wieder. Vielleicht kann man das nochmal ein bisschen hochfahren, aber ich schätze mal wahrscheinlich nicht. Und alles andere musst du gucken, dass du schaffst. Und das ist dann vielleicht auch jüngere Spieler holen oder ältere gestandene Spieler auch von dem Verein überzeugen, bei dem du bist. Es ist schwierig, aber ich sehe schon, dass vielleicht mal ein größerer Cut ganz gut wäre.
Ja, wir haben es ja schon gesagt, ne? Also auf Dauer werden die Clubfans sich das auch nicht mehr antun. Mich wundert es ohnehin, dass gerade in dieser Rückrunde die Zuschauerzahlen noch so weit oben sind, weil es tut schon teilweise wirklich weh, da sich so ein Heimspiel anzugucken. Also gerade, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, 4 Heimniederlagen ohne eigenes Tor am Stück. Das ist schon, ja, eigentlich eine Bankrotterklärung.
Ja, total. Also, ich meine, ich war ja auch im Stadion, aber wenn man sich so umgehört hat, auch von Leuten, die eigentlich immer gehen, es hatte niemand so wirklich Bock. Und das Spiel hat jetzt wahrscheinlich nicht dazu beigetragen, dass die Leute mehr Bock haben.
Jetzt steht also sozusagen am Freitagmorgen das Auswärtsspiel in Düsseldorf vor der Tür. Als Rückkehrer wird Jens Castrop wieder mit dabei sein, der seine Gelbsperre abgesessen hat. Und ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt kannst du im Moment aufstellen, wen du willst. Es hat sich zumindest in den letzten Spielen da wenig geändert. Wie ist denn deine Hoffnung, dass sich da gegen Düsseldorf was ändern könnte?
Also, ja. Niedrig. Du merkst, ich bin in meinen Antworten sehr, sehr, sehr uneinig, weil wahrscheinlich, also wie gesagt, das hatten wir ja vorher schon, das Wahrscheinlichste ist, dass nichts passiert oder wenig. Weil einfach die Gegner stark und die letzten Leistungen einfach nicht gut waren. Andersrum, ja, also, ich, keine Ahnung, ich kann es dir tatsächlich nicht beantworten, weil es, ja, mir fällt dazu auch einfach nichts ein. Es könnte sein, dass Castrop 2 Tore macht und dann gewinnen wir das halt, weil er wieder da ist. Aber ansonsten weiß ich nicht.
Ja, ihr seht, die Ratlosigkeit ist nicht nur bei mir da, die ist auch beim Felix da. Und ich glaube, so wird es einigen von uns gehen, weil die Nerven von uns Clubfans werden gerade also wieder einmal bis zuletzt auf die Probe gestellt. Eine große Hoffnung konnten wir in dieser heutigen Folge jetzt leider auch nicht generieren. Aber zumindest einmal hat es mir gut getan, sich mit einem Leidensgenossen auszutauschen. Und dafür möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken und dafür, dass du die Zeit heute aufgebracht hast. Vielen Dank, Felix.
Sehr gerne. Es war dann wohl dieses Mal der Ratlos-Podcast, aber ich glaube, da sind wir auch nicht allein.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Da wird es sehr, sehr vielen im Moment so gehen. Und sagen wir mal so, wenn wir die Lösung hätten, dann wären wir mit Sicherheit nicht hier im Podcast, sondern an irgendeiner anderen Stelle im Verein und würden da entsprechend was dazu tun.
So ist es.
Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass wir irgendwie über dem Strich bleiben in dieser Saison und dass es in Düsseldorf keine zu schmerzhafte Abreibung gibt. Darüber werden wir dann in der kommenden Woche wieder hier sprechen. Bis dahin findet ihr Total Beglubbt bei Blue Sky, X, Facebook und Instagram. Dort freuen wir uns über Feedback und Likes und ihr dürft uns dort auch sehr gerne folgen. Oder aber ihr abonniert Total Beglubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt stabil und gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de.
Total Beglubbt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.